Alte Häuser bilden einen Schatz an Erfahrungswissen, Handwerkskunst und Konstruktionen, die funktionieren. Sie sind eine wertvolle Ressource. Mein Name ist Friedrich Idam. Ich bin Spezialist für historische Bauten und das ist mein Podcast. Simple Smart Buildings. Zu Gast bei mir heute mein Sohn Andreas Idam. Andreas, du beschäftigst dich mit Survival. Ein wesentliches Element des Survivals ist der Bau eines Shelters, letztlich einer sehr primitiven Behausung. Worauf kommt's beim Shelterbau an?
Grundsätzlich kommt es darauf an, zwei Vorgaben abzudecken, nämlich einerseits den Schutz vor Temperaturverlust und der Schutz vor Nässe und Feuchtigkeit. Und dies erreicht man eben durch den Bau eines Shelters, wobei man einerseits diesen so bauen muss, dass dieser dicht ist und dicht natürlich vor Feuchtigkeit oder so dicht, dass dieser den Regen abwendet und dass dieser auch eben so gut isoliert, dass die Isolation ausreicht, um nur mit der eigenen Körperwärme oder mit dem Heizmedium des eigenen Körpers gut speziell die Nacht zu überstehen und auch gemütlich schlafen zu können.
Ja. Bei der Form dieses doch sehr harten Survivals, das du betreibst, verwendest du ja relativ wenig Werkzeuge. Welche Werkzeuge stehen dir bei einer Standard-Survival-Übung überhaupt zur Verfügung?
Also die Form des Survivals, die ich erreichen will, die reinste Form, nämlich das Full-Survival, dort stehen keine Werkzeuge zur Verfügung, wobei dies beim Shelterbau auch meistens gar nicht so hilfreich ist, denn man benötigt oft mehr Zeit mit den Werkzeugen, als wenn man die oft morschen Äste und das morsche Holz einfach mit der Hand bricht. Das ist ohne Werkzeuge oft sogar grundsätzlich genauso herausfordernd wie mit Werkzeugen. Genau, und in dieser Form des Survivals, ich würde sie nicht als hart bezeichnen, denn das Ziel ist es ja, seine Fertigkeiten auf ein so hohes Niveau zu bringen, dass eben diese Form des Survivals nicht mehr hart, sondern eben gemütlich werden kann und man dann überall gut zurechtkommt.
Aber du gehst ja jetzt letztlich extrem energieeffizient, weil indem du ja keine Werkzeuge benutzt oder so wenig wie möglich Werkzeuge benutzt, geht es ja darum, Dinge so wenig wie möglich zu bearbeiten. Das heißt, letztlich muss ja dein Blick geschärft sein, um genau die Baumaterialien zu finden, die bereits in ihrem natürlichen Zustand, so wie du sie vorfindest, ohne Bearbeitung bereits zum Bau des Shelters verwendet werden können.
Genau, das ist auch grundsätzlich bei Survival ein Hauptkonzept und ein Grundkonzept, die absolute Reduktion und das Weglassen von Unnötigem sozusagen. Und natürlich beginnt das bereits beim Auswahl des Shelterplatzes. Dabei achtet man auf sehr viele Faktoren und einerseits natürlich auch auf die verfügbaren Ressourcen, die dann dort optimalerweise direkt im engen Radius um die Baustelle vorhanden sind.
Also ich denke, genau. Du wirst bei der Auswahl des Shelterplatzes auf natürliche Geländeformationen achten.
Nicht unbedingt. Es hängt von verschiedenen Faktoren ab. Einerseits Gefahren wie Wildwechsel oder tote Bäume, die dort stehen. Das ist natürlich wichtig. Nicht, dass man eine böse Überraschung erfährt. Oder auch Senken sind auch zu vermeiden, wo sich die Feuchtigkeit sammelt.
Da wäre ich jetzt völlig falsch gelegen. Mir fehlt natürlich dieses Wissen über den Shelterbau. Ich hätte intuitiv eine Senke gesucht, einen Platz, wo man windgeschützt ist.
Der Windschutz, der soll natürlich vom Shelter selbst gegeben. Denn wenn man einen Shelter wasserdicht baut, dann ist so viel Volumen und Material vorhanden, dass der Windschutz da eigentlich kein Problem mehr ist. Und es gibt noch weitere Faktoren, die man bei der Auswahl beachtet. Natürlich ein gerader Untergrund ist gut, aber auch nicht notwendig und der Eingang wird...
Das bedeutet, dass du, wenn du schlafen möchtest, dass der Untergrund horizontal ist, genau, und du im Schlaf nicht abrollst.
Genau, wobei das Abrollen auch kein Problem ist, weil der Shelter sowieso sehr, sehr eng wird und eh die Wände vorhanden sind und man eben auch noch einen Lattenrost oder eine Bodenisolation baut, wo man auch Unebenheiten begradigen kann.
Wobei Lattenrost, denke ich, das sind ja nicht gesägte Latten.
Das sind keine gesägte Latten, aber es sieht aus wie ein Lattenrost und es ist im Prinzip von der Idee her ein Lattenrost, den man eben mit, oder kann man dann auch Äste-Rost oder oder Totholzrost.
Also es geht aber, einerseits ist es...
Aber es ist ein Rost, es ist ein Rost.
Wenn genau. Wir von unten nach oben beginnen, es gibt eben diesen Rost.
Genau, eines, was vielleicht vorher noch wichtig ist, zur Platzwahl eben noch die Ausrichtung des Eingangs nach Osten, wenn dies möglich ist, da man so eben auch Morgensonne hat und dann gleich in der Früh auch das Laub getrocknet werden kann. Und eben Bachbette sind auch eher zu vermeiden. Also es gibt, und eben, wie gesagt, die Ressourcen sind natürlich ein großer Punkt, da man sonst sehr weit gehen muss, um sein Shelter bauen zu können.
Also es geht letztlich um lauter Dinge. Also mich erinnert jetzt unser Gespräch an viele Gespräche, die ich mit anderen Interviewpartnern, Interviewpartnerinnen zum Thema Simple Smart Buildings geführt habe. Es geht einerseits um die Effizienz der Wege, der Transportwege, genau. Reduktion der Transportwege. Und wenn man das eben so aufs Elementare herunterbricht, so wie du das machst, geht es ja nicht nur mehr um regionale Materialien, es geht vielleicht gar nicht mehr um lokale Materialien, es geht um Materialien, die du mit reiner Körperkraft transportierst. Ja. Wie groß ist denn da etwa in Metern der Radius, in dem idealerweise das Material zum Bau des Shelters antransportiert wird?
Ja, idealerweise sind hier ein Radius von schätzungsweise 15 Metern. Das wäre natürlich perfekt, doch oft sieht die Realität leider anders aus und man verbringt doch einen Großteil der Bauzeit mit Gehen und mit dem Tragen von Laub oder von Debris dann in weiterer Folge. Aber für 10, 15 Meter, das wäre perfekt.
Jetzt vielleicht noch anders gefragt, zur Tageszeit, wenn du eben am Tag unterwegs bist und weißt, du wirst für die kommende Nacht einen Shelter bauen, wann ist denn da so der ideale Zeitpunkt, sich Gedanken zu machen, wie viel Stunden vor Sonnenuntergang sollte mit der Platzwahl begonnen werden?
Das hängt natürlich von den eigenen Skills ab und wie gut man im Shelterbau ist, wie schnell man im Shelterbau ist. Ja, so früh wie möglich. Aber mein Wildnislehrer erzählte mir von Wanderungen, die er unternahm, wo er jeden Tag am Abend ein Shelter baute, und ich denke, dass er hier nicht sehr viel Zeit dafür benötigte. Also es hängt ganz klar davon ab, wie gut man ist, und wenn man jetzt von einer Survival-Situation ausgeht, wo ein Flugzeugabsturz oder so etwas in dieser Art passiert ist, dann weiß man natürlich, dass man auch jetzt wahrscheinlich an diesem Ort nächtigen muss, und dann sollte man so früh wie möglich damit beginnen. Vor allem am ersten Tag ist es einfach wichtig, für die erste Nacht auch ein Shelter zu haben.
Wie viele Stunden Bauzeit kalkulierst du für den Bau eines Shelters?
Das ist auch natürlich variabel, denn ein Shelter ist nie fertig. Man kann es immer verbessern, aber um wirklich ein gutes Shelter zu bauen, würde ich für mich schon 5 Stunden auf jeden Fall mindestens veranschlagen. Auf dem Level, auf dem ich jetzt bin. Das geht natürlich viel besser.
Wir sind jetzt am frühen Nachmittag. Du hast einen Platz gefunden.
Genau.
Du hast einen Ort gefunden, wo ausreichend Baumaterial für den Shelter zur Verfügung ist. Du hast einen ebenen, horizontalen Platz gefunden, der den Kriterien entspricht. Also wir waren, glaube ich, einerseits Trockenheit des Platzes, Baumaterial vorhanden. Welche Kriterien suchst du noch als idealen Shelter? Das sind Bäume, von denen Gefahrenpotenzial.
Gefahren, dann auch eben mit Nässe, Feuchtigkeit, die senken. Und es gibt natürlich auch Orte, wo die Natur schon viel für dich erledigt hat. Also wie Überhänge von Felsen oder so etwas in diese Richtung, wo man dann auch weniger bauen muss. Man muss auch immer Kompromisse eingehen. Es gibt natürlich keinen perfekten Shelterplatz, doch das ergibt sich dann meistens. Wenn man dann zu bauen beginnt, dann muss man sich natürlich für eine Form des Shelters entscheiden. Und hierbei gibt es auch natürlich so viele Formen, wie es Völker gibt. Keine Ahnung, wie viele Shelterformen, doch die Form, die ich hauptsächlich ausführe und die ich lerne, und auch die Form, mit der ich ohne Feuer draußen übernachten kann, ist die Debris Hut oder A-Frame Shelter und dieser funktioniert global. Also man kann sogar auch das Schnee als Deckungsmaterial nehmen.
Also A-Frame ist so wie der Buchstabe A.
Genau, A im Querschnitt.
Und es ist ein ganz archaischer Dachquerschnitt letztlich, also so wie wir ihn zum Beispiel aus der frühen japanischen Kultur kennen, wo diese ganz archaischen Häuser letztlich ein dreieckiges Dach besitzen, ja, wo die schrägen Dachhölzer in den Boden gerammt sind.
Genau, und eben die Grundform ist hier jedoch ein Dreibein. Es sind also zwei Astgabeln, die etwa hüfthoch sind, die den Eingang bilden und oben liegt dann sozusagen der Firstbaum auf. Die Firstfette, sie ist eben auf einer Seite liegt sie am Boden auf und auf der anderen Seite eben auf zwei Astgabeln.
Die beiden Astgabeln bilden ein Dreieck. Letztlich ist es eine Pyramide.
Genau.
Eine Pyramide aus zwei mehr oder weniger Stützen, die doch eher senkrecht sind, diese Eingangssituation.
Genau.
Und dann eine
schiefe Pyramide, aber wie gesagt, sehr, sehr schief, wenn man es so betrachten will.
Ja.
Grundsätzlich wohl eher ein langer Baum, der eben schräg liegt und aber eben so hoch aufgestützt wird auf der einen Seite, dass man eben hineingehen kann. Und dies ist das Grundgerüst, doch man beginnt zuallererst eben damit, dass man sich selbst auf den Boden legt, zuerst alles entfernt, was dann in weiterer Folge den Schlafkomfort stört, wie Steine oder irgendwelche Äste oder so. Und dann legt man sich selbst hin und markiert dann seine Körperumrisse, wobei man immer ungefähr eine Handbreit freilässt, damit man in der Nacht sich auch noch etwas bewegen kann. Das ist natürlich auch gemütlich. Denn der große Fehler, der oft gemacht wird am Anfang, ist, dass man den Shelter viel zu geräumig baut. Und geräumig heißt in weiterer Folge kalt. Das heißt, je enger, desto besser, wenn es um den Shelter geht. Zu eng ist auch nicht gut, denn wenn man sich dann nicht mehr umdrehen kann, dann wird das oft etwas ungemütlich.
Ein Gedanke, wenn wir den auf unsere jetzt Häuser der Zivilisation übertragen, letztlich das Maßgeschneiderte. Ein Haus, das nicht zu klein ist, aber auch ein Haus, das nicht zu groß ist.
Genau, und man beginnt eben, wenn man dann seine Umrisse markiert hat, zuallererst einmal eine Bodenisolation zu bauen. Und dies kann zum Beispiel aus Fichtennadeln oder so bestehen oder Laub, natürlich so ein Laubhaufen. Aber wie vorher schon gesagt, ist dann ein Lattenrost oder ein Ästerost sozusagen das Mittel der Wahl, wobei man dann eben versucht, seine ganze Körperfläche abzudecken und einfach ein paar Längsäste oder horizontal liegende Äste hinlegt und dann quer dazu darauf eben dünne Ästchen, um so eine Fläche zu erhalten.
Und das funktioniert sowohl als Feuchteschutz von unten,
genau,
als auch als Wärmeschutz von unten, weil ich denke, du wirst dann zwischen diese Äste Laub oder Nadeln einstreuen, sodass hier auch eine Wärmedämmung zum Boden erfolgt.
Also die Nadeln und so, das kommt dann auf die Äste drauf,
ja,
und dazwischen oder darunter bleibt Luft, um einfach vom Boden wegzukommen.
Ja.
Das ist da die Idee dabei. Dann legt man Nadeln und Laub drauf. Diese bilden dann auch eine weitere Isolation und eben auch einfach eine weiche und gemütliche Unterlage. Ja, dann ist sozusagen der Abschluss zum Boden einmal fertig und dann kommt das Grundgerüst, das wir vorher besprochen haben. Und genau, hierbei hat man dann eben zwei Astgabeln, die eben hüfthoch sind und sie sollten auch stabil, gesund und stark sein.
Also nicht, kein Totholz?
Doch, schon Totholz. Es gibt auch starkes Totholz, doch es meistens funktioniert es eh und ist eh stabil, doch instabiler oder je unsicherer die Astgabeln sind, desto auch größer die Unsicherheit, die man selbst empfindet, besonders wenn man noch nicht so daran gewöhnt ist, im Shelter zu schlafen, dann ist das oft eine Sorge, da natürlich das Zusammenbrechen dann schon im Kopf herumgeistert sozusagen. Und hierbei ist das einfach für die Psyche sehr gut, wenn man hier sehr starkes Holz verwendet.
Und da wird es ja besonders das Stück sein, dass diese schräg liegende Firstfette, die du vorher beschrieben hast, die wird ja am stärksten auf Durchbiegung belastet.
Genau, natürlich der Firstbaum, der sollte auf jeden Fall stark sein und eben dann die Astgabeln, wie gesagt.
Und diesen Firstbaum beim bodennahen Ende, rammst du da diese...
Nein, den legt man einfach hin.
Und wie wird der Knoten diese beiden Astgabeln und die Firstfette verbunden? Ist das rein
formschlüssig? Das wird auch einfach hineingelegt, rein formschlüssig. Auch die Astgabeln werden nicht in den Boden gerammt, das funktioniert eigentlich alles perfekt formschlüssig, ohne weitere Maßnahmen zur Befestigung. Genau, und wenn man dann dieses Grundgerüst, das eben stabil sein sollte, aufgestellt hat, über der Matratze sozusagen.
Wobei
dann,
Matratze, dieser Lattenrost.
Genau, Lattenrost.
Oder Zweigerost mit
Laub, das bildet aber schon eine Matratze, würde ich sagen, oder das Bett. Dann schließt man eine Seite des Dreibeins. Es besteht dann im Endeffekt aus zwei Wänden der Schelter, wenn man sich das jetzt vorstellen kann.
Also zwei Dachflächen.
Genau, man kann es sich wie ein Dach eben vorstellen. Und eine Dachfläche schließt man dann zu Beginn. Das Schließen der Dachfläche nimmt man eigentlich schon vor, bevor man dann den Esti-Rost mit Isolations- und weichem Material bedeckt. Denn natürlich, wenn eine Wand schon fertig ist, dann bleibt das Material viel besser auf dem Rost drauf und es ist viel einfacher. Also das macht man eigentlich noch, bevor man dann das Laub oder die Nadeln auf den Rost gibt. Dann schließt man eine Wand, indem man einfach Äste daran legt, so dicht wie möglich. Und man sollte sie auch in einer Länge kürzen, die Äste, dass sie nicht über den Firstbaum hinausragen, sodass man auf der zweiten Seite auch dicht abschließen kann und sich die beiden Seiten oben nicht gegenseitig behindern.
Also nicht weit, ich denke, damit das sicher liegt, wird das vielleicht 5 cm.
Nein, sie sollten nicht überstehen.
Also bündig.
Bündig. Genau. Damit, weil wenn sie überstehen würden, dann könnte man bei der zweiten Seite auch nicht das zu 100% geht natürlich nicht, aber so dicht wie möglich zumachen. Und natürlich ein weiteres Problem, an das man oft nicht denkt, ist, dass wenn sie über die Laubschicht oder über die Isolierschicht oder Dichtschicht, die in weiterer Folge dann auf das Dach sozusagen als Deckung kommt, wenn aus dieser Schicht die Äste herausragen, dann rinnt auch Regenwasser daran in das Shelterinnere. Das kann natürlich im schlimmsten Fall auch passieren. Dann schließt man eben.
Das Ablängen dieses Totholzes passiert, indem du es abbrichst.
Genau, das bricht man ab, entweder indem man es einfach tritt oder mit den Händen abbricht. Oder eine sehr spannende Variante ist es auch, sich zwei Bäume zu suchen, die sehr eng beieinander stehen. Und dann kann man hier die Äste einklemmen und dann mit einem Hebel sozusagen sie abbrechen. Ja. Das funktioniert auch oft sehr gut. Genau, aber hier findet man meistens eine gute Möglichkeit, die funktioniert für die Person, die das Shelter baut. Dann schließt man eben die erste Wand, dann kann man noch eine Zwischendecke einziehen. Das ist auch sehr praktisch, um den Querschnitt zu verkleinern, denn auch über der Person, die im Shelter liegt, sollte nach oben hin auch nicht viel Luft sein oder viel Freiraum vom Shelter.
Wie befestigst du die Zwischendecke?
Die Zwischendecke, die besteht aus zwei Ästen, die an den beiden gegenüberliegenden Wänden oder Dachflächen des Shelters an der Innenseite angebracht werden und zwischen denen wird nochmal oder auf denen werden nochmal Äste quergelegt.
Von einer klassischen Dachstuhlkonstruktion betrachtet, wäre das die Funktion eines Kehlbalkens. Also die liegen horizontal, sodass sich aus dem großen Dreieck, aus dem A, letztlich wirklich ein A ergibt, genau. Wie das A geschrieben genau. Wird, der horizontale Querstrich des großen A.
Genau. Wenn man sich im Querschnitt betrachtet, dann stimmt das natürlich, genau. Die werden hinten einfach auch auf den Boden aufgelegt, wie der Firstbaum, oder sie können hinten auch mit einer kleinen Konstruktion, wo zwei kleine Astgabeln verwendet werden. Zwischen die wird quer auch wieder ein Ast gelegt, wo der Firstbaum am Boden aufliegt.
Ja.
Hier liegen auch die beiden Äste oder die beiden Träger der Zwischendecke am Boden auf.
Das sind letztlich keine Kehlbalken, sondern das sind letztlich Mittelpfetten, die zwischen Firstpfette so auf halber Höhe verlaufen. Also bei der Firstpfette hinten liegen sie am selben Punkt auf und vorne beim Einstieg liegen sie dann etwa auf halber Höhe.
Vorne ungefähr halbe Höhe, das kommt. Sie sollten eben so hoch sein, dass, wenn man im Shelter liegt, überm Gesicht wieder ungefähr eine Handbreit frei ist. Und vorne, wo dann eben der Eingang des Shelters ist, wo auch die beiden großen Astgabeln stehen, die den Firstbaum tragen, an diesen Astgabeln werden dann parallel zu den großen Astgabeln zwei kleinere Astgabeln
aufgestellt und die tragen dann die Mittelpfette und über diesen Mittelpfetten liegen dann diese horizontalen Kehlbalken, welche letztlich dann im Querschnitt betrachtet das große A ergeben, genau, mit dem horizontalen. Jetzt habe ich es verstanden.
Und in Längsrichtung läuft eben der Querschnitt des A's dann immer weiter zusammen. Eben hinten ist das Ganze nur noch so hoch, dass eben die Füße aufrecht zu stehen kommen sollten.
Also das heißt, du liegst im Shelter. Natürlich, der Kopf ist eingangs.
Genau, der Kopf ist im Eingang, denn er sollte auch so eng sein, dass man dann wirklich hineinrobben muss, sozusagen.
Und es entspricht eben natürlich eng auch sein. Der Körperform. Es ist in Eingangsnähe breiter, weil ja da auch deine Schulterbreiten, genau, sind, während im hinteren Bereich ja nur noch die Breite letztlich deiner Füße notwendig ist.
Genau, und das wird beim Bau auch von Beginn an berücksichtigt, da man ja als ersten Schritt, über den ich bereits sprach, man eben seine Körperumrisse markiert. Und somit ergibt sich dann im Verlauf des Bauens alles nach den zu Beginn festgelegten Körpermaßen.
Und wird dieser Raum in der Zimmereitechnik, in einem Dachstuhl, heißt er dann dieser Raum zwischen den Kehlbalken und der Firstpfette, der sogenannte Spitzboden, wird dieser Spitzboden dann auch mit Laub als Dämmmaterial gefüllt?
Genau, natürlich, die Idee der Zwischendecke ist es einerseits, den Innenraum zu verkleinern, aber eben auch mit Dämmmaterial zu füllen, was natürlich eine weitere Isolation eben für Wärme, aber auch eben Feuchtigkeit.
Spielt beim Bau des Shelters das Naturmaterial Moos eine Rolle?
Man verwendet grundsätzlich, deswegen auch Debris hat, weil Debris ist eben der Waldboden. Man verwendet alles, was man an Material finden kann. Auch Schnee könnte man verwenden.
Und wenn du jetzt diese Dachflächen mit den Ästen hergestellt hast, da sprechen wir ja auch wieder von Totholz. Also da sind ja keine Nadeln mehr drauf oder kein.
Verwendet nur Totholz grundsätzlich.
Und wie bekommst du dann diese Dachhaut regendicht?
Da kommt dann eben als letzter Schritt, wenn die Zwischendecke gebaut wurde, macht man die andere Seite noch zu. Zuvor füllt man auch noch den Innenraum, in dem man dann liegt, über der Matratze, die man am Anfang gebaut hat. Also der Freiraum zwischen Matratze und Zwischendecke, der wird auch mit relativ losem Isolationsmaterial gefüllt, also Laub meistens. Dann wird eben die zweite Dachhaut sozusagen zugemacht, sodass er dann komplett geschlossen ist, der Shelter, bis auf den Eingang.
Weil durch diese Bauweise, dass du erst zum Schluss die zweite Dachhaut ausfüllst, kannst du ja diesen Spitzboden, genau, von der Seite her füllen, genau, und musst nicht in Längsrichtung, was ja sehr schwierig wäre, den vollstopfen.
Genau, oder fast unmöglich. Ja. Genau, es wird eben dann, der ganze Shelter kann dann noch, der Innenraum kann vollendet werden. Natürlich viel einfacher, wenn eine Seite noch zur Gänze offen ist. Man muss sich auch oft hineinlegen, wenn man die Matratze baut, um das Material zu verfestigen. Hierbei ist es natürlich auch praktisch, wenn man dann nicht immer über die gesamte Länge hineinkriechen muss. Dann schließt man die zweite Seite und zu guter Letzt, wenn dann alles sozusagen grundsätzlich so dicht ist, dass das Material nicht hineinfällt, wird es dann mit allem, was man finden kann, noch bedeckt. Und diese Deckung sollte ungefähr einen Arm an Stärke besitzen, also sollte ja schon über einen Meter wirklich stark sein. Ein ausgestreckter Arm, das gewährleistet dann wirklich, dass er wasserdicht ist oder im Ring.
Und das Material, dieser Waldboden, den du dafür nimmst, den nimmst du einfach mit deinen Händen, mit, genau, deinen Fingern.
Genau. Das ist natürlich auch, das geht viel schneller, wenn man zum Beispiel eine Plane oder einen Sack hat, wo man eben das Laub sammeln kann. Denn speziell bei diesem Arbeitsgang muss man dann oft auch weiter weggehen, da so viel Laub und Waldboden nicht in der unmittelbaren Umgebung des Shelters vorhanden ist. Genau hierbei verwendet man eben, wie gesagt, sehr oft und vorzugsweise Laub, aber genauso auch Gras, Moos, Schnee sogar, also alles, was man finden kann.
Und dann ist dieser Shelter jetzt quasi am Boden fertig, es ist die Seite fertig, es ist eine Zwischendecke fertig, der Spitzboden ist ausgefüllt, nur die dreieckige Einstiegsöffnung ist noch offen, es ist hoffentlich noch ein wenig restlich da, oder es hat gerade die Dämmerung eingesetzt. Ja. Du bereitest dich zum Schlafen vor, kriechst mit den Füßen
ganz,
voran.
Ganz fertig ist er noch gar nicht, der Shelter, denn oft gibt es auch noch einen Vorbau, wo sozusagen in einem Bereich, in dem man nicht liegt, wo man im Shelter noch einmal einen Bereich hat, bei dem man, in dem man bei Schlechtwetter sogar irgendwie arbeiten kann oder etwas lagern kann, aber um auch nochmal ein bisschen Distanz zum Ausgang zu schaffen. Und sehr wichtig ist auch noch eine Türe oder ein Stöpsel sozusagen, um eben den Ausgang noch zu schließen, da hier sonst auch sehr viel Kälte eindringen würde.
Wie verfertigst du diesen Bauteil?
Hier gibt es auch wieder, wie immer hier, sehr viele verschiedene Varianten. Doch sehr oft wird hier einfach aus Waldrebe werden hier zwei Flächen gefertigt.
Wird die Waldrebe geflochten?
Genau. Und eben, wie gesagt, es werden Flächen geflochten.
Jetzt bin ich aber natürlich sehr detailversessen. Ich kenne ja die Waldrebe oder Clematis als eine äußerst zähe, kaum abreißbare Liane, wie es bei uns im Dialekt heißt. Wie schneidest du diese Waldrebe ohne Werkzeug?
Die dünnen Waldreben lassen sich normalerweise sehr leicht abdrehen. Das ist eigentlich kein Problem.
Abdrehen, das heißt?
Abdrehen oder auch einfach nur abbrechen. Es gibt auch oft welche, die schon tot sind und tot hängen. Die lassen sich im Normalfall, lassen sich diese problemlos abbrechen oder auch abdrehen. Ja. Und abdrehen ist einfach schwer zu beschreiben, doch Prozess des Abdrehens, der funktioniert meistens sehr intuitiv. Kombination aus Knicken und Drehen vielleicht. Man greift die Waldrebe und zwischen den beiden Händen ist dann ein Abstand vorhanden und diesen Abstand knickt man dann und dann bildet das sozusagen ein Z und dieses Z dreht man dann.
Ja.
Die beiden Hände dreht man dann umeinander und so verdreht es sich immer mehr und diese Drehstelle bricht dann im besten Fall nach einer gewissen Zeit und Kraftaufwand ab.
Und Flechtwerk, flichst du dann nur Waldreben oder ist es eine Kombination mehr oder weniger von Totholz-Kettfäden jetzt im weitesten Sinn, um die du dann die Waldrebe schlingst oder sind sowohl Schussfäden als auch Kettfäden Waldrebe?
Grundsätzlich ist es so, dass man natürlich auch wieder, es ist jetzt nicht nur Waldrebe, sondern wieder alles, was man finden kann, aber man bildet aus toten Ästen sozusagen einen Stern, um den man dann die Waldrebe flicht.
Ja.
Und so entstehen ein Kreis und man macht eben zwei solche, eine Scheibe.
Letztlich wie ein Spinnennetz.
Ja, sozusagen genau das Konzept eines Spinnennetzes. Und man fertigt dann zwei solche Scheiben, wobei eine einen größeren Durchmesser hat und eine einen kleineren Durchmesser. Und so erhält man dann einen konischen Stoppel, mit dem man dann den Shelter zustöpselt.
Und zwischen diesen beiden Scheiben ist dann wieder als Dämmmaterial Laub. Ja,
zwischen diesen beiden Scheiben wird wieder Debris oder eben Laub, alles was man findet.
Ist Waldboden.
Genau, Debris ist der Waldboden. Wird wieder hier eingebracht und dann werden diese Scheiben noch einmal rundherum mit Waldrebe oder eben jeglichem Bindematerial nochmal zusammengebunden.
Und Bindematerial werden einerseits Fichtenwurzeln oder
Waldrebe? Na, Fichtenwurzeln sind fast zu gut für diese Aufgabe, denn es ist auch eine etwas größere Herausforderung, Fichtenwurzeln zu gewinnen, denn man muss erst einmal so lange Wurzeln finden und diese dann auch abzutrennen mit Steinwerkzeug und so. Das ist dann schon ein größerer Aufwand, aber theoretisch für den Fichtenwurzel natürlich genauso funktionieren.
Aber für den Shelterbau einfach
für den Shelterbau, zu aufwendig. Genau, für den Shelterbau im Normalfall zu aufwendig, würde ich jetzt sagen.
Der Stöpsel, der Pfropfen ist fertig.
Genau.
Dann schlüpfst du.
Genau, dann kriecht man in den Shelter hinein und hinter sich zieht man dann sozusagen den Deckel oder den Pfropfen nach und so schließt man dann den Shelter und wenn man alles richtig gemacht hat, dann ist es dann schön warm und gemütlich und es steht einer erfolgreichen und erholsamen Nacht nichts mehr im Wege.
Und es ist aber dann natürlich auch nicht so luftdicht, es ist immer noch so porös, dass du noch genug Atemluft bekommst.
Also wenn man ersticht, dann hat man auf jeden Fall einen sehr guten Shelter gebaut.
Und nach einer Nacht, die dann für natürlich Menschen, die im Survival völlig unerfahren sind, so wie ich, die sich ja das nicht vorstellen können, die aber, wenn der Shelter gut gebaut ist und man survivalmäßig gut trainiert ist, gar nicht so schlimm ist? Wie lange schläft er?
Gar nicht so schlimm. Es gibt die guten Survival-Leute, die schlafen auch im Winter fast jede Nacht draußen und die werden unruhig, wenn sie mal eine Nacht nicht im Schneeschelter schlafen dürfen. Also das ist alles eine Gewöhnungssache. Genau, dann wacht man auf und man wacht auf mit einem sehr starken Gefühl der Naturverbundenheit. Und das Aufwachen in einem Shelter ist eigentlich ein schönes und starkes Erlebnis, oft besser als das Aufwachen zu Hause. Das ist schon ein Fakt, ja.
Und dann verlässt du den Shelter, wenn du jetzt wanderst, wenn du ihn verlässt, baust du dann, gibt es dann einen Rückbau des Shelters, dass du die Materialien wieder dort hintransportierst, wo du sie entnommen hast? Oder wie hinterlässt du den Shelter? Es ist ja letztlich alles organisches Material.
Genau, es ist auch alles direkt aus der Umgebung. Im Normalfall wird man den Shelter stehen lassen, denn auch wenn man wieder zurückkommt, hat man dann natürlich wieder eine Unterkunft zur Verfügung. Er ist auch perfekt getarnt, da man natürlich den Waldboden aus der Umgebung verwendet hat. Also im Normalfall würde man den Shelter dann stehen lassen.
Der Shelter letztlich auch eine, ja, ich glaube, recht viel ökologischer geht's nicht mehr, denn letztlich zerfällt der Shelter wieder zu Erde und geht wieder in den Lebenszyklus des Waldes ein.
Genau, denn das Totholz und das Laub und alles, das man verwendet, ist im Normalfall, außer natürlich, man verwendet Moos oder so Pflanzen, die zuerst gelebt haben, aber wenn man jetzt Totholz und Laub verwendet, wie das oft der Fall ist, dann liegt dieses sowieso tot am Waldboden und man ändert einfach nur im sehr geringen Maßstab den Standort oder den Liegeort am Waldboden, ja, also zum Shelter.
Es ist ja fast der geringstmögliche Eingriff, ja, in das Ökosystem für eine menschliche Behausung. Andreas, ich danke dir für das Gespräch. Ich habe sehr viel gelernt und du hast mir jetzt auch wirklich die Möglichkeit gegeben, deine Lebenswelt des Survivals besser zu verstehen.
Danke.
Danke. Einfache, aber schlaue Handwerkstechniken können Sie jetzt auch in der Praxis erlernen. Im Rahmen der Kulturhauptstadt Europas 2024, Bad Ischl, bieten wir Ihnen im Salzkammergut heuer Workshops zu Arbeitstechniken der Simple Smart Buildings an. Es wird dabei ums Kalkbrennen, Kalklöschen und den gekonnten Umgang mit Kalkmörtel gehen. Sie lernen, alte Kastenfenster wieder in Stand zu setzen und besuchen Häuser, die von ihren Besitzern renoviert worden sind. Zum Abschluss der Workshop-Reihe im Herbst 2024 können Sie von international renommierten Profis die Lehmbautechnik in Theorie und Praxis lernen. Wir würden uns freuen, wenn wir Sie für den einen oder auch für mehrere Workshops begeistern könnten. Alle Termine, den Workshop-Folder zum Download und den Link zur Anmeldung finden Sie auf der Startseite meiner Website www.idam.at.